ARD. Sprechen wir über Mord. Sadomaso extrem. Sex mit Todesfolge. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Mahlzeit. Zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Und guten Tag, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Die Eingangsfrage stelle ich mit der Tür ins Haus fallend als entweder oder. Das Internet als Hort der unbegrenzten Möglichkeiten und grenzenloser Chancen oder der denkbar größte Schauplatz für Verbrechen aller Art?
Ach ja, eine gute Frage. Sowohl als auch.
Im Entweder-Oder kann ich das sowohl als auch eigentlich nicht gelten lassen. Nein, ernsthaft gesprochen, was überwiegt Ihrer Meinung nach? Sind es die großen Chancen, die wir vielen Jahren sehen? Oder auf der anderen Seite auch so viele Risiken und neue Phänomene, Bedrohungen?
Ja, aber das sind ja auch Chancen. Soziologisch betrachtet werden ja Verbrecher auch als innovative Persönlichkeiten bezeichnet, die sich in ihr Schicksal nicht fügen, sondern die irgendwas verändern wollen, freilich unter Verstoß gegen Regeln.
Der Krieg und das Verbrechen als die großen Innovationsmotoren, ja.
Zum Beispiel. Natürlich überwiegen die Chancen im weitesten Sinne, wobei schon die Differenzierung zwischen Chancen und Risiken ja eine Wertung voraussetzt, die man dann eigentlich durch die Antwort nur bestätigen kann. Und deshalb ist sowohl als auch gar nicht mal so falsch.
Wenn Sie auf Ihre richterliche Karriere zurückgucken, haben Sie mal überlegt, wie sich da das Internet reingeschlichen hat, auf beiden Ebenen, als Punkt für Straftaten, aber auch in der Veränderung der Arbeitswelt. Vermutlich ein schleichender, aber dann irgendwann krass sich beschleunigender Prozess, oder?
Das ist so, ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich persönlich jetzt, sagen wir, an einem weiten Bereich dieser Phänomene nicht teilnehme, nämlich dem Bereich, den man Social Media nennt. Da bin ich gänzlich inaktiv und habe es auch in den letzten 25 Jahren nicht vermisst.
Da sind Sie nur Rezipient, aber...
Nein, ich bin auch nicht Rezipient. Ich bin gänzlich inaktiv. Ich bin auch nicht rezipierend aktiv. Es ist mir vollkommen egal, was auf X, auf Instagram oder sonst wo steht oder nicht steht, gepostet wird, gegengepostet, geteilt oder geliked. Es begegnet mir nicht. Ja. Meiner persönlichen Lebensgestaltung bin ich davon nicht berührt.
Auf der anderen Seite erlebe ich Sie als ausgesprochen technikaffin und könnte mir vorstellen, dass der Richter Fischer immer eher vorne dran war, wenn es um Textverarbeitung, Online-Leihe von Büchern, Textstellensuche oder solche Dinge ging.
Auf gar keinen Fall. Natürlich nicht, nein. Sondern ich bin ein von familiären Informatikern und anderen hilfreichen Menschen weitgehend abhängiger Mensch, dessen sämtliche Computer, die ich bisher besessen habe, von meinen Söhnen oder anderen Fachleuten installiert und konfiguriert wurden und auch gewartet werden. Ich bin natürlich ein User des Internet auf verschiedene Weise, insbesondere bei der Besorgung von Online-Zeitschriften und Datenbanken und Ähnlichem und bei der natürlich Suchmaschinenbedienung. Also soweit reicht mein Interesse und meine Kenntnis schon aus. Aber das ändert nichts daran, dass ich nach wie vor die meisten Zeitungen, die ich lese, aus Papier bestehen. Und die Nutzung von sogenannten sozialen Medien führt ja nicht zu einem höheren Grad von Bildung oder von Information, sondern zur absoluten Chaotisierung des Lebens insgesamt.
Bei den sozialen Medien war ich jetzt gar nicht so sehr, aber mein Eindruck ist immer so, wenn es auch hier so am Rande der Produktion um Technikthemen in unterschiedlichen Bereichen geht, da sind sie immer vollkommen auf dem Stand.
Und ich bin ein Freund der analogen Technik.
Gucke ich mal in die Regie. Sophia, können wir diese Produktion auf analog umstellen? Könntest du bitte die Bandmaschine anwerfen? Sophia sieht wenig begeistert aus. Wir haben hier noch eine Bandmaschine, aber ich glaube, wir bleiben bei unserer digitalen Mehrspuraufnahme. Der heutige Fall zeigt eine besonders dunkle Seite des Internets. Er ist keine leichte Kost. Vielleicht das mal vorweg, eine kleine Triggerwarnung. Auch wenn wir natürlich wie immer gesittet unterwegs sein werden, möchte ich vorher gesagt haben, dass dieser Fall vielleicht in seiner Explizität ein wenig heraussticht. Hören wir rein, worum es geht.
Nachts begann der Abtransport des toten Carsten S. Ein Leichensack reichte jedoch nicht. Das Grausame, das Opfer war zerstückelt. Der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger Mann, war selbst blutüberströmt.
Er hatte noch vor Eintreffen der Polizei versucht, sich das Leben zu nehmen.
Der Beschuldigte steht im Verdacht, nach sadomasochistischen Sexualpraktiken das Opfer vorsätzlich getötet zu haben.
Ein schockierender Anblick selbst für erfahrene Ermittler.
Ein zerstückeltes Opfer, ein Suizidversuch des Täters, eine unfassbare Tat auch aus Sicht der Ermittler. Isabel Demey fasst uns zusammen, worum es im heutigen Fall geht.
Michael T. und Carsten S. lernen sich übers Internet kennen. Beide Männer haben eine Vorliebe für sadomasochistischen Sex und leben in Berlin. Michael T. ist 43 Jahre alt, er liebt es, seine Sexpartner zu dominieren und zu erniedrigen. Carsten S., 37, liebt es, sich herabwürdigen und verletzen zu lassen. Michael T. ist im Heim aufgewachsen, hat einen Sonderschulabschluss und arbeitet als selbstständiger Handelsvertreter. Carsten S. ist Angestellter bei einer Bank und lebt in einer festen Partnerschaft mit einem Mann. Das Paar führt eine offene Beziehung. Im Jahr 2011 treffen sich Carsten S. und Michael T. mehrfach zum Sex. Immer wieder äußert Carsten S. den Wunsch, beim Sex sterben zu wollen. Am 1. Januar 2012 treffen sie sich wieder. Carsten S. bietet Michael T. Geld an, damit er ihn beim Sex sterben lässt. Michael T. will das nicht. Die beiden verbringen mehrere Tage miteinander, konsumieren Drogen, haben Sex. Am 2. Januar nimmt Michael T., dem 37-Jährigen, mit Klebeband die Luft zum Atmen. Per Handzeichen soll er signalisieren, wenn es ihm zu viel wird. Doch Carsten S. gibt kein Signal und verliert das Bewusstsein. Michael T. löst das Klebeband, Carsten S. erwacht und beschwert sich, dass er noch lebt. 3 Tage später, am 5. Januar, lässt Carsten S. sich an ein Metallgestell fesseln. Michael T. klebt ihm Klebeband auf Mund und Nase und spritzt ihm auf dessen Wunsch ein Narkosemittel. Carsten S. stirbt. Michael T. versucht erfolglos, ihn wiederzubeleben. Der Lebensgefährte von Carsten S. gibt eine Vermisstenanzeige auf. Am 23. Januar kündigt die Polizei an, in der Wohnung von Michael T. mit Hunden nach Carsten S. zu suchen. Als die Polizisten an der Wohnungstür klingeln, öffnet er ihnen blutüberströmt. Michael T. hat versucht, sich das Leben zu nehmen. In seiner Wohnung finden die Polizisten die zerstückelte Leiche von Carsten S. Der Kopf liegt in einem Kochtopf, ein Unterarm in der Biotonne vor dem Haus. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes. Doch das Gericht geht nicht von einem Tötungsvorsatz aus. Im Dezember 2012 verurteilt das Landgericht Berlin Michael T. wegen Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall zu 3 Jahren und 3 Monaten Haft. Die Kammer schließt nicht aus, dass der 43-Jährige aufgrund des Drogenkonsums zur Tatzeit nur vermindert schuldfähig gewesen ist. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Im Juni 2014 kommt eine andere Kammer des Landgerichts Berlin zum selben Ergebnis. Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall. Eine verminderte Schuldfähigkeit stellen die Richter diesmal nicht fest. Die Strafe wird auf 3 Jahre und 9 Monate erhöht. Ein medizinischer Gutachter stellt bei Michael T. eine sadistische Neigung und eine Persönlichkeitsstörung fest. Beide Störungen seien aber nicht so stark ausgeprägt, dass sie sich auf seine Schuldfähigkeit ausgewirkt hätten.
Vielleicht noch ein Hinweis vorab für Menschen, die diesen Fall näher kennen und sich wundern, dass wir von Michael T. sprechen. Eigentlich heißen die beiden Beteiligten Michael S. und Carsten S. Wir haben aber zur besseren Unterscheidung aus Michael T. gemacht, erst mit zweitem Namen Thomas, weil wir sonst den Eindruck hatten, diese Fallzusammenfassung mit Michael S. und Carsten S., da könnte man nicht so richtig folgen. Thomas Fischer, ich gehe nochmal zurück zum Anfang. Es gibt nichts, was es nicht gibt im Internet, und das ermöglicht auch das Zueinanderfinden von Menschen mit den krassesten Vorlieben. Ist das eine Veränderung? Eigentlich eher eine rhetorische Frage zu früherer Zeit. Und führt das dann dazu, dass wir in diesem und in einigen wenigen anderen Fällen feststellen, dass da eben Menschen mit extremsten Vorlieben zueinander finden und das Ganze blutig und tödlich wird?
Ja, ob es dann immer tödlich wird, ist ja dann eine andere Frage. Natürlich, Sie haben vollkommen recht, die Möglichkeiten des Internet und dieser dort zur Verfügung gestellten Chaträume und Begegnungsräume führt dazu, dass Menschen auch mit sehr spezifischen Interessen, sage ich jetzt mal, ganz wertfrei zueinander finden, die sich früher nie gefunden hätten. Es gibt halt mal in Anführungszeichen gesagt Hobbys jeder Art, jetzt gar nicht nur auf Sexualverhalten bezogen, sondern auch auf allgemeine Lebensvorlieben. Es gibt halt Hobbys, die sehr selten sind. Und wenn man da jetzt einen Kumpel in China finden will, dann findet man ihn heute. Dann wäre man natürlich vor 30 Jahren im Lebtag niemals begegnet. Und das gilt nicht nur für Baden-Baden und China, sondern auch wahrscheinlich für Hamburg und Bremen. Also das Internet ist ein, da es sozusagen in Echtzeit alle Menschen der Welt miteinander verbindet und die entsprechende Plattform zur Verfügung stellt, ist das Internet ein Treffpunkt, eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme zwischen Menschen ähnlicher oder gleicher Interessenlage und deshalb natürlich auch dazu geeignet, bestimmte Verhaltensweisen dann, wie soll man sagen, zu verstärken, weil dadurch die Möglichkeiten erstens der Kontaktherstellung extrem ansteigen, zweitens sich dann Gleichgesinnte finden und drittens diese Gleichgesinnten dann auch in ihren Vorstellungen, Hobbys, Neigungen und so weiter bestärken können und dann immer speziellere Gruppen bilden. Ja? Und es ist auch ein Phänomen, das durch die Internetisierung der Welt sehr stark vorangetrieben wird, dass das ganze Sozialleben halt sehr stark zerfällt in immer hochspezialisiertere Gruppen von Interessen, die dann auch nur noch das wahrnehmen oder schwerpunktmäßig das wahrnehmen, was ihren Interessenvorstellungen und Neigungen entspricht. Aber jetzt bezogen auf Sexualverhalten ist es natürlich auch so und da gibt es halt, wie wir alle wissen, natürlich eine Vielzahl, eine sehr große Vielzahl von Vorlieben und Möglichkeiten und auch sogenanntem abweichendem Verhalten, also einem Verhalten, das von dem als normal angesehenen Vorlieben und Sexualverhalten abweicht und spezielle Interessen verfolgt. Und auch dafür ist natürlich das Internet ein Marktplatz in Anführungszeichen, eine Möglichkeit der Begegnung, eine Möglichkeit natürlich auch der Befreiung. Denn Menschen mit spezifischen Neigungen sind ja nicht von vornherein unter dem Verdacht des Verbrechens oder Verbrecher zu sein oder geisteskrank zu sein, sondern die haben halt diese Neigung. Und wenn die dazu in der Lage sind, dem nachzugehen, dann ist es ja eigentlich mal was Gutes.
Ich glaube, unstrittig reden wir von einem Sexualverhalten hier bei den Beteiligten, das allgemein als eher abweichend und sehr speziell empfunden werden würde. Für die Betroffenen, bin ich bei Ihnen, mag das eine große Chance sein, solange das alles im vorgestellten Rahmen läuft, Menschen zueinander finden und ihre Sexualität so miteinander ausleben können. Die Frage ist dann trotzdem wieder nur Chance, Risiko, Gefahr. Es ist hier tödlich ausgegangen.
Ja, aber
der Preis der Freiheit.
Es ist ja durch einen, muss man schon sagen, einen Unglücksfall tödlich ausgegangen, letzten Endes. Deshalb ist ja der Täter auch nicht wegen Totschlags verurteilt worden, wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, sondern nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Warum das möglich und geboten war, darauf werden wir noch kommen. Da haben Sie recht, es ist hier schlecht ausgegangen. Die Frage ist ja natürlich, ich glaube, in dem Eingangs-Originalton hat jemand gesagt, er ist nach Sexualpraktiken getötet worden. Das ist ja nicht ganz richtig. Er ist durch Sexualpraktik getötet worden. Das war keine Körperverletzung, die irgendwie nach einem Sexualverhalten, das verboten oder sonst was war, jetzt das verbergen sollte, sondern die Tötung war die sexuelle Handlung sozusagen, ja. Und ich erinnere nur daran, dass so ungefähr seit den 90er Jahren eine durch die westlichen Gesellschaften, auch durch die deutsche Gesellschaft, eine Welle von SM-Sex-Offenbarungen geschwappt ist mit hoch erfolgreichen Romanen und Filmen und plötzlich jeder ein paar Handschellen sich gekauft hat und die sogenannten Spielzeuge und Fesselspiele durchführte und dass 50 Shades of Grey eine der ganz großen Kassenerfolge gewesen ist und viele andere Soft-SM-Filme auch. Und dass es da, wo es solche Hinwendungen und so weiter gibt, dass es da dann immer auch Extreme gibt, die hat es früher auch übrigens gegeben, aber die werden jetzt halt deutlicher aus den Gründen, die wir schon vorhin angesprochen haben. Also die Sache selbst ist nicht weiter aufregenswert. Ja? Und dass da jetzt bei so einem Geschehen das jetzt passiert ist, das ist natürlich in der Tat spektakulär, aber es ist nicht unfassbar. Ne? Also kann man nicht sagen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das Opfer dieser Tat vom Täter jetzt aus sadistischer oder gar kannibalistischer oder sonst was Neigung zerstückelt worden ist, sondern offenbar, um die Leiche zu beseitigen und die Sache zu verschleiern. So habe ich es jedenfalls verstanden. Alles andere ist ja auch nicht festgestellt worden.
Und möglicherweise infolge von einem sowieso latenten Drogenkonsum in der ganzen Geschichte.
Ja, die haben ja die ganze Zeit Crystal genommen, tagelang. Ja, da ist man sowieso
höchst persönlichkeitsverändert.
Extrem durchgedreht.
Ja, es gibt, glaube ich, im Äußeren noch zwei Dinge, die wichtig sind, nochmal hervorzurufen. Eben dieses Nachtatverhalten mit diesen bizarren Entsorgungsüberlegungen für die Leichenteile und dann eben der Tatsache, dass das spätere Opfer im Vorfeld offenbar ja schon gesagt hat, er möchte dieses Erstickungsgefühl haben, er möchte die Luft abgeschnürt bekommen mit Klebeband. Ist geknebelt das richtige Wort, wenn man Klebeband nutzt? Ich weiß es gerade nicht genau.
Eigentlich die Atemwege verschlossen, steht dann in den Berichten immer dran.
Vielen Dank. Er hatte diesen Todeswunsch. Der Täter, in Anführungszeichen, wollte dem nicht nachgeben. Es ist dann, wie Sie sagen, zu einem Unglücksfall gekommen. Aber in der subjektiven Vorstellung des Opfers scheint es auch eingepreist gewesen zu sein, oder? So habe ich es verstanden.
Ja, auch das gibt es natürlich. Das ist eine extreme Neigung, bei der man nachdenken muss, ob da eine, sagen wir jetzt, eine, die Zurechnungsfähigkeit, die Zustimmungsfähigkeit, die freie Willensbestimmung beeinträchtigende oder ausschließende psychische Störung vorliegt. Das kann so sein, wird vielleicht in manchen Fällen so sein, in anderen Fällen nicht. Es gibt ja auch solche kannibalistischen Vorstellungen und zwar auch von der passiven Seite her. Und auch da muss man darüber nachdenken, ob solche Zustimmungen überhaupt wirksam sind. Es ist ja hier nicht, letzten Endes ist ja die Zustimmung zur Tötung nicht wirksam geworden. Denn diese Zustimmung oder das Verlangen danach hat ja bei dem Täter nicht dazu geführt, dass er die Tötung dann willentlich ausgeführt hat.
Ja.
Sondern es ist halt damit gespielt worden. Wobei allgemein das Abschneiden der Luft, also das Verlegen der Luftwege und die Erzeugung von Atemnot ja insgesamt als Sexualpraktik durchaus verbreitet ist. Es gibt auch viele Leute, die das bei sich selber herbeiführen. Das führt dann manchmal zu Unfällen, weil sie sich irgendwie aufhängen, um solche Erstickungssituationen herzustellen und dann durch Unglück zu Tode kommen, weil sie sich aus dieser Atemverhaltung und so weiter nicht wieder befreien können oder die sich Plastiktüten über den Kopf ziehen, um dieses Gefühl des Erstickens zu erfahren. Ob man das jetzt erstrebenswert findet, das sei mal
dahingestellt. Danach drängt es mich auch, wir raten von all dem ab.
Die sind verschieden, aber sind ja nicht dazu da, das moralisch zu beurteilen oder zu sagen, sowas will ich nicht. Im Grundsatz, jeder Mensch darf ja, sollte dürfen, das wissen wir, glaube ich, inzwischen oder anerkennen es auch weithin in unserer Gesellschaft. Jeder Mensch sollte seines eigenen Glückes Schmied sein und sollte darüber frei bestimmen können, wie er seine Sexualität auslebt. Punkt. Und ob er sie auslebt. Na, und wenn ja, wie. Es sei denn, es kommen andere zu Schaden. So ist ungefähr der Grundsatz. Das heißt, man darf da eigentlich machen, was man will oder mit sich machen lassen, was man will. Die Frage ist halt nur, und darum geht's ja hier letzten Endes, die Frage ist, ist der Staat, ist das Strafrecht, ist das Recht überhaupt befugt und gegebenenfalls verpflichtet, den Grenzen zu setzen? Das ist die entscheidende Frage. Und nicht, ob es da um Sex geht oder nicht, ja, sondern es geht darum, ist der Staat verpflichtet und befugt einzugreifen, wenn jemand willentlich sich Schaden zufügt oder zufügen lässt? Ob das jetzt die Verlegung der Atemwege ist und die Herbeiführung eines Gefühls der Erstickung oder ob das das Einspritzen von Ketamin ist oder zahllose andere Varianten oder ob das zum Beispiel eine groteske Schönheitsoperation ist. Das Tätowieren von Spinnennetzen ins Gesicht oder die Implantierung von grotesken Mengen von Silikon in die Brüste von Frauen oder Ähnliches oder in die Hinterbacken von Frauen, um da irgendwelche Schönheitsideale herzustellen oder das Rausoperieren von zwei Rippen auf jeder Seite, um eine Taille zu erzeugen, die in groteskem Widerspruch zu den Riesenbrüsten und dem Riesenhintern steht. Das finden wir ja massenhaft im Internet und das wird mit großer Begeisterung imitiert.
Und auch Männer machen solche Dinge.
Ja, natürlich, Männer machen das auch, aber halt doch mehr Frauen als Männer. Und die Schlauchbootlippenmode hat noch nicht auf die Bankangestellten übergegriffen, um das mal so zu formulieren. All das ist ja möglich. Das ist auch nicht moralisch zu bewerten. Will ich nicht missverstanden werden, sondern es ist so, dass man das im Grundsatz machen kann. Die Frage ist nur, hat das Recht, die Möglichkeit und die Pflicht oder die Verantwortung, die Pflicht, da einzugreifen und zu sagen, das geht nicht, das darfst du gar nicht mit dir machen lassen. Und wenn du dazu die Einwilligung gibst, dann ist die entweder deshalb nichtig, weil du gar nicht zurechnungsfähig bist, zum Beispiel weil du ein Kind bist und gar nicht zustimmen kannst. 12-Jährige dürfen sicherlich in solche Operationen oder sonst was einwilligen. wie ist es mit 15-Jährigen, 14-Jährigen, ist ja alles denkbar. Oder weil du halt eine so starke Persönlichkeitsstörung hast oder eine psychische Erkrankung hast, die dir zum Beispiel eine, wie soll ich sagen, so eine dissoziative Körpervorstellung gibt und du die ganze Zeit meinst, du musst dich in einer bestimmten Weise selbst gestalten. Es gibt ja auch Menschen, die sich danach sehnen, amputiert zu werden. Ja, darf man jetzt also sich irgendwo auf der Welt einen Chirurgen suchen, der das Bein amputiert? Ja, es gibt ja Filme über sowas. Oder dritte Möglichkeit ist, dass unabhängig davon, ob das Opfer in Anführungszeichen eine halbwegs selbstbestimmte Entscheidung trifft und Zustimmung erteilt, ist diese Zustimmung unabhängig davon unwirksam, weil die Körperverletzung trotzdem sittenwidrig ist. Das ist die Regelung des Paragraph 228 StGB, der hier zur Anwendung kommt oder über den man hier reden muss, denn sonst wäre die Tat ja gerechtfertigt. Also was unser Täter hier gemacht hat, war, er hat den misshandelt, auf verschiedenste Weise, aber
im Einvernehmen.
Und zwar auf gemeinsame Absprache und im Einvernehmen misshandelt, weil der das wollte. Und dann darf er auch, solange der sich schlagen lassen will oder nur ein bisschen würgen oder sonst was oder in irgendwelche Gerätschaften binden, da ist das sein gutes Recht. Ja. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Und da kann er überall einwilligen. Ja. Aber was ist, wenn er jetzt sagt, jetzt schneid mir mal ein Ohr ab zum Beispiel, ja, oder jetzt schneid mir mal zwei Finger ab. Darf er das sagen und ist das dann auch gerechtfertigt? Und natürlich wäre es nicht gerechtfertigt, das wissen wir ja aus dem Paragraph 226, wenn er sagen würde, bring mich mal bitte um und es tut dann der andere auch und sagt, bitteschön, na, wenn du das willst, dann ist ja alles gut. Nein, darf er nicht, denn Paragraph 226 StGB sagt, Tötung auf Verlangen ist auch strafbar. Und zwar auf ein ernsthaftes und freiwilliges Verlangen, jemanden zu töten, ist strafbar. Egal, ob das aus sexuellen Motiven, aus finanziellen Motiven oder aus Motiven der Sterbehilfe ist, man darf es nicht.
Von Ferne, lassen Sie mich das kurz anwerfen, winkt der Fall des Kannibalen von Rothenburg, den wir bereits besprochen haben.
Ganz genau.
Den man dort findet, wo man uns hier gerade gefunden hat.
So ist es. Das darf man auch dann nicht, wenn der andere willentlich und ernsthaft zustimmt und es verlangt. Auf ausdrückliches, freiwilliges Verlangen darf man es auch nicht. Das ist im Einzelfall ja durchaus bestreitbar, zum Beispiel im Fall der Sterbehilfe. Wird es von mir durchaus bestritten. In anderen Fällen spricht schon einiges dafür, dass das strafbar ist. Jedenfalls ist es geltendes Recht. Da muss man sich dran halten. Und was die Frage unterhalb der vorsätzlichen Tötung betrifft, also der Körperverletzung, der Verletzung der Gesundheit und der Misshandlung des Körpers, da gilt die Vorschrift des § 228, der eine Einwilligung im Grundsatz für rechtmäßig hält und bei Einwilligung die Rechtswidrigkeit entfallen lässt. Mit der Ausnahme, dass wenn die Handlung trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt, die Einwilligung nicht wirksam ist. Das ist natürlich ein Rückgriff auf eine allgemeine Formel, gute Sitten, Sittenwidrigkeit, der eine extreme Wertung enthält. Und diese Wertung muss man in die Lebenswirklichkeit übersetzen und fragen, was bedeutet das, was ist das? Was ist sittenwidrig? Dazu gibt es über die Jahrzehnte hinweg natürlich ganz unterschiedliche Ansichten. Was man im Jahr 1955 für sittenwidrig hält, wird man im Jahr 1975 nicht dafür gehalten haben, nicht mehr. Und was man heute dafür hält, ist wiederum was anderes.
Und es mag auch ein Unterschied sein, was ein Staatsanwalt in Coburg darüber denkt und einer in Berlin-Wedding.
Ganz genau so ist es.
Wenn wir uns den Fall hier aber angucken, was hier prozessual passiert ist, dann hat die Staatsanwaltschaft zunächst mal Anklage wegen Mordes erhoben. So ist das Ganze losgegangen. Dann verurteilt das Landgericht Berlin wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Dann sagt der Bundesgerichtshof wirklich ziemlich deutliche Worte, jetzt mit meinen Worten, überhaupt nicht nachvollziehbar. Dann geht's wieder zurück ans Landgericht. Und dann kommt wieder das Gleiche raus. Helfen Sie uns. Was ist da genau in den unterschiedlichen Bewertungen passiert? So ein bisschen der einzige wirklich größere Unterschied nach meinem Eindruck in den beiden Urteilen des Landgerichtes Berlin ist die Frage, wie der Täter in seiner eigenen Schuldfähigkeit bewertet worden ist.
Ja, könnte man so begründen. Ich will das jetzt nicht allzu sehr in Zweifel ziehen, aber man kann es auch anders begründen. Also das Einzige, was mir an dieser Sache nicht so vollkommen klar ist, es ist die Frage, welches Mordmerkmal da eigentlich jetzt zu finden ist, außer vielleicht den niedrigen Beweggründen oder so. Ja, sonst fällt mir da so recht nichts ein, was die Staatsanwaltschaft zur Anklage wegen Mordes hat veranlassen können. Da müsste man aber die Sache insgesamt natürlich ganz anders feststellen.
Wir haben die Urteile hier liegen, Landgericht Berlin und Bundesgerichtshof. Tatsächlich, wir wissen von der Anklage nur, was angeklagt worden ist, haben aber die Anklageschrift hier nicht.
Ja, genau.
Aber ich denke, niedere Beweggründe ist das, was sich aufdrängt.
Ja. Man weiß ja nicht, wie man zu niedrigen Beweggründen kommt, wenn man die Einwilligung selbst schon durchaus erkannt hat, aber für unwirksam hält.
Zur Befriedigung des
Geschlechtstriebes. Ja, Entschuldigung, ja, da haben Sie vollkommen recht, der Einwand passt. Zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, ja. Aber das ist schon, naja.
Dann gut. Ja auch vom Landgericht nicht festgestellt
ist
worden.
Ist nicht festgestellt worden, aber im Grunde genommen geht es ja eigentlich nur um den Tötungsvorsatz. Ja, weil sonst gibt es ja beim Mord, da kommen wir ja gar nicht dahin. Ja. Vorsätzliche Tötung oder halt Körperverletzung mit Todesfolge. Das sind zwar unterschiedliche Dinge. Körperverletzung mit Todesfolge ist das Zufügen einer Körperverletzung, die dann fahrlässig, also mindestens fahrlässig, zum Tod führt. Wenn sie vorsätzlich zum Tod führt, heißt das Ganze Totschlag oder Mord. Und wenn sie fahrlässig zum Tod führt, heißt es Körperverletzung mit Todesfolge. Ist eine qualifizierte Körperverletzung, wird auch höher bestraft. Da ist die Körperverletzung mit Vorsatz begangen und die Todesfolge tritt durch Fahrlässigkeit ein. Hätte man verhindern können und müssen und war ihm auch zuzumuten und so. Also übliche Fahrlässigkeitsvorwurf. Und darum ging es ja letzten Endes. Ja, also hat er jetzt mit Vorsatz gehandelt oder nicht? Das Landgericht hat zweimal festgestellt, dass er das nicht.
Lassen Sie uns noch eine Sekunde bitte bei der Anklage bleiben. Anklage wegen Mordes klingt erstmal gut. Da habe ich mich nur gefragt, okay gut, wenn man das nochmal eine Sekunde weiterdenkt, heißt das doch dann aber, der ist am Ende gestorben, Anklage wegen Mordes. Wäre er nicht gestorben, wäre ja im Rahmen der Sexualpraktik irgendwo zwischen dem das Klebeband in die Hand nehmen, abreißen und auf den Mund kleben, irgendwo hätte der Mordversuch begonnen.
Natürlich.
Das kann auch nicht so richtig überzeugen, oder?
Nein, konstruktiv stimmt es aber natürlich vollständig. Ja. Also in dem Moment, wo er anfängt, den ersten Klebestreifen abzureißen, auf den Mund oder auf die Nase zu kleben und dabei denkt, so, das werde ich jetzt so zukleben, dass der dann stirbt, ist das ein unmittelbares Ansetzen zur Tötung, also Mordversuch, klar. Da kann er noch zurücktreten, solange bis er nicht tot ist. Aber wenn der Erfolg eintritt, ist ja ein Rücktritt nicht mehr möglich, weil dann der Todeserfolg ja vorliegt.
Heißt doch aber eigentlich aus der Perspektive der Staatsanwaltschaft, das hätte man ja schon vorher sehen können, dass es da vielleicht nicht hingeht. Aber sage ich jetzt wieder aus dem gut klimatisierten.
Eigentlich nicht, sondern da kann man halt vielleicht immer noch sagen, na gut, dass wir das nicht entscheiden müssen, weil der Tod ist ja eingetreten.
Ja.
Also da wird sich dann möglicherweise die Staatsanwaltschaft nicht so große Sorgen drum machen, wann man jetzt den Übergang von der Vorbereitung zum Versuch hätte annehmen können. Also in der Situation, die ich gerade geschildert habe, Anbringen des ersten Klebestreifens, ist der Versuch jedenfalls begonnen.
Ja.
Und ob der schon beginnt, wenn er ihn ans Bett fesselt und sagt, so jetzt geht's los, das ist dann eine Frage der Tatsachen. Da kann man dann feststellen, je nachdem, wie man es braucht oder wie es halt war oder wie die konkrete Tatsituation sich halt entwickelt hat. In diesem Fall hat das Landgericht zweimal gesagt, ein mindestens bedingter Tötungsvorsatz ist nicht feststellbar.
Und nach dem ersten Mal sagt der BGH, das Urteil sei, Zitat, kaum nachvollziehbar. Schickt's zurück und bekommt das gleiche Ergebnis nochmal.
Ja.
Weil die Begründung besser ist.
Das Urteil ist kaum nachvollziehbar, ja. Aber der BGH ist ja keine Berufungsinstanz. Der hat ja den Angeklagten jetzt nicht selber vernommen, sondern der hat halt gesagt, diese Urteilsbegründung ist.
So wie ich es hier lese.
Passt das nicht, ja. Die haben vielleicht gesagt, der Vorsatz ist nicht nachweisbar, weil er bei seiner Einlassung geweint hat. Oder so. Also das wäre jetzt ein dummes Beispiel natürlich. Also irgendwelche Begründungen vielleicht reingeschrieben, die rechtsfehlerhaft waren. Und da sagt der BGH, das ist nicht nachweisbar. Oder vorne auf Seite 17 steht, er nahm sich vor, alle Wünsche des Opfers zu erfüllen, ganz gleich, was dabei rauskommt. Und auf Seite 22 steht, er wollte ihn aber nicht töten.
Schreibt mal hin,
das ist ein Widerspruch, der nicht nachvollziehbar ist. Das bedeutet nicht, dass das Ergebnis falsch ist, sondern die Begründung für das Ergebnis trägt nicht. Das heißt es, mehr nicht. Und wenn der BGH das selber entscheiden wollte, dann müssten halt die BGH-Richter wieder Tatrichter werden und dann die Verhandlung in erster Instanz selber führen. Das ist aber gerade nicht Aufgabe der Revision.
Und glaube ich auch überwiegend nicht im Interesse der Damen und Herren, oder?
Ja, in keinem Interesse, weil wir brauchen ja ein Revisionsverfahren, was halt gerade abstrahiert von dieser ständigen Wiederholung der immer gleichen Beweisaufnahme. Also geht zurück an eine andere.
Ich meine, das ist ein Tick böshafter.
Ich habe das schon verstanden, wie Sie das gemeint haben, lieber Herr Schmidt.
Ich wollte da nur nicht drauf einsteigen. Möchte nicht vom Volk belästigt werden.
Nein, das sind ja alles auch erfahrene Instanzrichter. Naja, nicht alles, aber doch gelegentlich kommen da solche vor beim Bundesgerichtshof, die selber einige Jahre an der Stelle verbracht haben, über deren Urteile sie jetzt entscheiden. Also geht das Ganze zurück an das Landgericht und zwar an eine andere Kammer desselben Landgerichts, es sei denn, spricht ganz was Besonderes dagegen. Aber das kommt ganz selten vor, dass ein anderes Landgericht beauftragt wird. Das Landgericht Berlin hat mehrere Kammern und auch mehrere Schwurgerichts- und Auffangkammern für solche Fälle. Und da geht es also an eine andere Kammer zurück und die fängt von vorne an, die liest sich halt das alles wieder durch und entscheidet völlig neu. Ja, und dann werden die natürlich, wenn sie schlau sind, und das sind sie in der Regel, nicht dieselben Fehler machen, die gerade aufgehoben wurden, sind als nicht nachvollziehbar. Das heißt, die werden, wenn sie zum selben tatsächlichen Ergebnis kommen, nämlich das Ergebnis, einen Vorsatz können wir nicht nachweisen. Und da sprach er hier viel dafür, dass der nicht nachweisbar war. Unter anderem sozusagen retrospektiv der ja offenkundig ernst gemeinte Suizidversuch des Angeklagten und die tiefe Erschütterung, die er über die Tat empfunden hat. Der hat ja sich mit gleich drei Föhnen in die gefüllte Badewanne gestellt, hat alle drei Föhne angeschaltet und ins Wasser geschmissen und gleichzeitig sich noch die Pulsadern weiträumig aufgeschnitten. Also das war schon kein vorgetäuschter Suizidversuch, sondern ein wahrer.
Bei der Sache mit dem Föhn verweisen wir nochmal auf unsere diversen Sirius-Hervorbringungen. Sagen, bitte nicht nachmachen.
Auf gar keinen Fall.
Und aber vor allen Dingen FI-Schaltern und nicht geerdeten Badewannen auch nicht tödlich.
Ja, genau. Das heißt Erdung vermeiden.
Aber nur in diesem konkreten Fall mit Föhn und Badewanne. Ansonsten halte ich Erdung im menschlichen Leben für etwas sehr Wichtiges.
Naja, Sie haben vollkommen recht. Wir wollen jetzt aber auch keine Tipps geben, wie man das mit dem Föhn richtig macht. Wir sagen nur, macht es nicht. Weder mit noch ohne Erdung. Föhne haben mit Badewannen nichts zu suchen. Also man hat alle möglichen Argumente gefunden und Indizien gefunden und gesagt, dieser Mensch hatte natürlich eine Persönlichkeitsstörung und eine, sagen wir, deviante Sexualpräferenz zu sadistischen Handlungen, aber er wollte sein Tatopfer nicht töten. Er wollte es verletzen und er wollte es auch gezielt verletzen und auch schwer verletzen, auf eine gewisse Weise, also relativ schwer. Und auch wahrscheinlich bis zur Bewusstlosigkeit, wie heißt es, Atemkontrolle, heißt es da in der Szene, durchführen. Aber er wollte ihn nicht töten. Das heißt, er hat ja auch sofort, so ist festgestellt, sofort als er bemerkte, der ist bewusstlos, hat er sofort das Klebeband wieder abgerissen. Er hat es halt diesmal besonders festgemacht, sodass das auch wieder eine Weile gedauert hat. Und als er dann fertig war damit, war der andere schon tot.
Und das Ganze im Drogenrausch?
Und er hat dann noch versucht, ihn wiederzubeleben, das hat aber nicht geklappt. Also so wie es festgestellt war, hat man schon den Eindruck, dass die Feststellung, der hat keinen Tötungsvorsatz gehabt, jedenfalls plausibel ist. Ja? Und deshalb auch nicht angreifbar letzten Endes, wenn man es ordentlich begründet. Und dann stellt sich nur die Frage, hätte er jetzt, ist die Tat trotz der Einwilligung sittenwidrig? Und das ist eine umstrittene Frage, die nicht für alle Fälle gleichmäßig behandelt werden kann, weil ja kein Fall dem anderen ganz genau ähnelt. Da gibt es immer nur so Fallgruppen und Abgrenzungen und das ist auch in der Rechtswissenschaft umstritten. Da kann man die Grenze eher eng ziehen und eher weit ziehen. Ich glaube, fast unbestritten ist zu sagen, Körperverletzungen, die den Tatbestand der sogenannten schweren Körperverletzung erfüllen, das ist nicht die gefährliche, das ist was anderes. Es gibt die einfache, 223, dann gibt es die gefährliche, 224 und die schwere, 226. Die schwere Körperverletzung ist eine, bei der vorsätzlich ein wichtiges Glied des Körpers oder das Augenlicht oder das Gehör und solche Sachen, also solche schweren Folgen vorsätzlich herbeigeführt werden. Das nennt man schwere Körperverletzung. Bei einem anderen
Hand abhacken,
ja. Aber auch da gibt's schon wieder, was ist, wenn man einem Pianisten nur einen Finger abhackt? Ja, ist das jetzt eine schwere Körperverletzung, weil der halt Pianist ist, oder ist es eine nicht schwere, weil es nur auf die Durchschnittshand ankommt und so weiter? Es gibt ganz viele Fragen, auch bei solchen scheinbar einfachen Konstellationen. Oder ein Auge reicht sicher aus, reicht auch ein Ohr aus, also Gehörverlust auf einem Ohr oder reicht Geruchsverlust aus und so weiter. Das kommt ja viel häufiger vor als andere Fälle. Aber da ist, glaube ich, die Rechtsprechung und Rechtswissenschaft einigermaßen einig, dass bei vorsätzlicher Herbeiführung solcher schweren Folgen, das würde zum Beispiel auch Amputationen betreffen, ja, oder schwere Entstellungen, ja, dass die auf jeden Fall sittenwidrig bleiben, auch wenn die Einwilligung erteilt wird. Das darf man auch dann nicht tun. Und unterhalb dessen ist die Prärie weit. Ja. Früher hätte man zum Beispiel Tätowierungen, wie sie heute durchaus üblich sind, auch weit in den Hals- und Kopfbereich hinein oder Ganzkörpertätowierungen, hätte man wahrscheinlich vor 30 Jahren noch für deutlich am Rande der Sittenwidrigkeit angesehen, je nach Motiv und je nach Schriftgut, was da verewigt wird auf den Körperoberflächen. Und da hätte man gesagt, so geht das nicht und da reicht die Einwilligung nicht aus. Das wird auch durch Einwilligung nicht gerechtfertigt.
In meiner Jugend im beschaulichen Südhessen hat man jede Form der Tätowierung für entweder im Knast entstanden oder auf der hohen Seefahrt
gesehen. Ganz genau. In unserer Kultur waren Tätowierungen ein Zeichen für Außenseitergruppen, ne? Nämlich Knackis und Seeleute im Prinzip und so Schausteller vielleicht noch. Ja? Also für marginalisierte Randgruppen der Gesellschaft.
Junger Mann zum Mitreisen gesucht.
Ja, sowas. Heute wird ja bis in höchste Kreise wird ja fleißig tätowiert, muss halt irgendwie noch der Slimfit-Anzug drüber passen sozusagen. Aber vor wenigen Jahrzehnten hätte man die Einwilligung in das Tätowieren des Wortes Hass auf die Oberfläche der vier Finger der Hand als sittenwidrig angesehen und hätte gesagt, so geht das nicht. Das stößt gegen das Denken und das Gefühl aller billig und gerecht Denkenden. Das sieht man heute anders, aber es gibt halt das Verwirklichen grotesker Schönheitsideale.
Jetzt sind wir sehr weit weg, aber die Frage, die sich mir gerade aufdrängt, gab es in den 70er Jahren, beliebig jetzt gegriffen, habe an meine Jugend gedacht, Urteile gegen Tätowierer wegen Körperverletzung, wenn sowas überschritten worden ist?
Also es würde mich sehr wundern, wenn es keine gäbe, aber da müsste ich natürlich jetzt eine datenbankgestützte Recherche in der Rechtsprechung oder in der Juristdatenbank durchführen. Da würde ich, glaube ich, aber auch fündig werden.
Interessant. Zurück zu unserem Fall. Ein großer Unterschied im zweiten Durchgang vor dem Landgericht Berlin war die Tatsache, erstens, dass der Angeklagte selber was gesagt hat und dass es ein Gutachten gab, das auch nochmal etwas zu seinem Zustand gesagt hat. Sehe ich es richtig? Das zusammen mit einer etwas zielführenderen Begründung hat dann dazu geführt, dass das Urteil rechtskräftig geworden ist.
Ja, natürlich. Also ich war ja nicht dabei bei der Revisionsentscheidung. Die haben jedenfalls die Feststellung des Landgerichts, dass er keinen Tötungsvorsatz hatte, akzeptiert, haben aber zur gleichen Zeit auch die Wertung des Landgerichts, dass die Körperverletzung trotz der Einwilligung, denn die war ja ausdrücklich erteilt, ging ja sogar noch darüber hinaus, trotz der Einwilligung sittenwidrig blieb, haben die halt akzeptiert. Auch darüber hätte man natürlich nachdenken können oder hat man wahrscheinlich auch nachgedacht, aber man könnte natürlich auch zu anderen Ergebnissen kommen, je nachdem, wie man das bewertet. Denn das bloße Würgen oder Herstellen einer Erstickungssituation kann natürlich auch unter Umständen erfolgen, wo man sagt, diese Körperverletzung, das ist zwar eine Misshandlung und natürlich auch eine Gesundheitsbeschädigung, aber sie ist nicht zwingend sittenwidrig, wenn zugestimmt wird. Nicht jedes Würgen, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel sexueller Motivation, kann man wohl von vornherein als sittenwidrig ansehen, wenn die betroffene Person zustimmt.
Also für Sie geht das Urteil so in Ordnung mit einer ganz leichten Tendenz, dass es noch ein Tick milder hätte sein können?
Mit einer ganz leichten Tendenz dahin, ja. Und was die Schuldfähigkeit, also die jetzt dann festgestellte oder nicht festgestellte eingeschränkte Schuldfähigkeit des Täters betrifft, kann man das nur so akzeptieren, wie es halt festgestellt worden ist. Da haben wir ja nichts dran zu mäkeln, weil wir können es ja nicht beurteilen.
Ja, nicht lange aufhalten, aber ganz kurz ansprechen möchte ich nochmal das etwas seltsame Nachtatverhalten. Den gekochten Unterarm in der Biotonne, diese Dinge. Formal wahrscheinlich eine Störung der Totenruhe, oder? Die aber wahrscheinlich mit eingepreist worden ist ins Urteil oder nicht mal das, weil er eine ernsthafte Bemühung hatte, die Leiche, wie ich es jetzt formuliere, es wird nicht gut, irgendwie vernünftig zu entsorgen.
Er wollte die Spuren verwischen durch Entsorgung der Leiche. Also kann man sich ja nur so vorstellen, so ist es auch in der Presse spekuliert worden, glaube ich, dass gesagt wurde, er wollte den Leichengeruch dadurch verhindern, ja, weil Fleisch, was verfault, grauenhaft stinkt. Und er hatte diese Leichenteile, musste die irgendwie loswerden. Also jetzt in die Biotonne zu werfen, ist jetzt in die eigene Biotonne auch noch. Es ist intelligenzmäßig nicht, drängt sie nicht auf, aber das müssen wir ja auch nicht beurteilen. Also ich glaube, das war der Grund. Ja. Es war jetzt nicht der Grund, dass er sagte, ich will diese Leiche möglichst schändlich und herabsetzend und so weiter behandeln. Das wäre ja die Voraussetzung für eine Bestrafung auch noch wegen § 168.
Ich habe mir den beschimpfenden Unfug aus früheren Fallbesprechungen gemerkt.
Der beschimpfende Unfug.
Das haben wir hier nicht.
Das ist es auf gar keinen Fall, nein.
Sind wir mit der Besprechung des Falles zufrieden? Ist wieder ein schlechtes Wort an dieser Stelle, aber haben wir das Nötige gesagt? Haben Sie noch etwas auf dem Herzen zu diesem Fall? Ich glaube, was wir gut gesehen haben, ist eben dieses Spannungsfeld zwischen den Möglichkeiten, Sexualität auszuleben. So ein bisschen dem Problem, wenn die Welt, die anders tickt, damit konfrontiert ist und damit irgendwie klarkommen muss und dem, was hier schicksalhaft unglücklich passiert ist.
Ja, ich denke, es ist alles gesagt, was wir in diesem Rahmen hier sagen wollten und konnten.
Dann sage ich Ihnen danke für die Besprechung des heutigen Falls, Thomas Fischer, und danke an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Lena Wernhöfer, und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn Ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn Sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter hat folgende Nachricht für uns.
Hallo Holger, hier ist Mohammed. Ich wollte euch kurz von meinem aktuellen ARD-Radio-Feature erzählen. Es ist ja nämlich so, Gesellschaft, Politik und Medien fiebern nach begangenen Straftaten immer mit, wie hoch die Strafen ausfallen, vor allem, wenn es um Freiheitsentzug geht. Wenn dann ein Urteil gefallen ist, ebbt das Interesse ab. Ich habe mich dagegen gefragt, was passiert eigentlich hinter den hohen Mauern deutscher Justizvollzugsanstalten? Mehr als ein Jahr habe ich also recherchiert, mit Insassen, PolitikerInnen und ExpertInnen gesprochen, mehrere Knäste besucht, habe mich einschließen lassen und krasse Fälle von Diskriminierung, Demütigungen und lebensgefährlicher Gewalt gefunden. Oft vom Gefängnispersonal ausgehend, gegen Inhaftierte mit dem sogenannten Migrationshintergrund und ausländischen Insassen. Das Feature Wegschließen, Wegsehen, Weghören, Rassismus im deutschen Justizvollzug gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Freue mich auf deine und eure Rückmeldung dazu.
Sehr vielen Dank für diese Nachricht. Ich sage auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir mit Renate Künast über Rufmord und Hate Speech. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.